Ihr sollt die Gesetze Gottes einhalten. Seht ihr, dieser Sonntag, da hat Sonntag der Vergebung, aber auch Sonntag der Vertreibung des Adams aus dem Paradiese. Warum wurde Adam vertrieben aus dem Paradiese und mit der Eva? Der Mensch war geschaffen, um ewig zu leben mit Gott. Und Gott hat ihm ein Gesetz gegeben. Du darfst von diesem Baume nicht essen. Das ist der Baum des Erkenntnisses, des Guten und des Bösen. Weil die ersten Leute wussten gar nicht, was das Gut und Böse ist. Und was hat der Mensch gemacht? Hat er das einzige Gesetz eingehalten? Nein, da kam der böse Geist in der Gestalt der Schlange und sagt zu Eva, du, aus diesem Baum isst man, die Früchte sind sehr süß. Gott will nur, dass ihr nicht so seid wie Gott, weil wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr so wie Gott. Und da geht Eva zu Adam, dem Vater der ganzen Menschheit, und sagt ihm, du, komm, wir werden so wie Gott. Seht ihr? Und auf einmal, als sie das taten, als sie dann das Gesetz gebrochen haben, fühlten sie sich nackt und fingen sich an zu schämen. Eva nackt, Adam nackt, weil sie nicht wussten, was es will. Und sie haben sich, wie die Heilige Schrift sagt, versteckt. Weil die Bibel wurde für die Leute geschrieben. Und dann geht Gott Vater und ruft, Adam, wo bist du? Und er sitzt da unter dem Busch mit der Eva und zittert. Adam, wo bist du? Hier bin ich. Was habt ihr gemacht? Ein einziges Gesetz habe ich euch gegeben. Und das habt ihr nicht eingehalten. Ihr habt alles gehabt. Geht verflucht raus aus dem Paradiese. Und vor dem Paradiese stellte Gott einen Engel mit einem Feuerschwert. Damit sie nie, das ist für uns Leute nur so geschrieben, damit sie nie da reinkommen. Und du, Eva, bis jetzt wusstest du nicht, was es Schmerz ist. Und du wirst gebären deine Kinder im Schmerz. Und du, Adam, wirst jetzt arbeiten und du wirst schwitzen, um dich zu ernähren. Weil ihr meine Gebote nicht eingehalten habt. Und die Strafe, dass ihr dieses Gesetz übertreten habt, werdet ihr in Schmerzen sterben. Der Tod ist die Strafe für das Nicht-Einhalten der Gesetze Gottes. Und man soll nicht Gott Vorwürfe machen, dass er ungerecht ist. Er ist gerecht, er ist noch mehr, er ist ein liebender Vater. Er straft uns manchmal. Wenn wir ein Kind haben, wir lieben es, bedeutet es, dass wir immer es streichen sollen oder dass wir dem Kind erlauben, alles zu machen, sogar die Hand in das Feuer? Nein. Zu einer Erziehung eines Kindes gehört auch, das darfst du nicht machen. So ist es mit unserem himmlischen Vater. Manchmal straft er uns, damit wir von dem guten Weg nicht abwägen, damit wir nicht abkommen. Weil der Weg ins Paradies jetzt für uns Menschen ist sehr schmal und ist sehr steil. Aber am Ende, da erwartet uns die Glückseligkeit. Der Weg in die Hölle ist breit. Musik und alles. Aber dann geht da eine Schlucht. Und da ist der Teufel. Ich sage das euch so, wie man das den Menschen sagen kann, weil das ist unvorstellbar. Und da ist die Hölle. Da ist das Unglück. Und Unglück ohne Grenzen. Weil wir haben das ewige Leben. Entweder entscheiden wir uns für das ewige Leben in Glückseligkeit, in Freude, oder entscheiden wir uns für das Verderben. Auf dieser Erde sollen wir uns mit Gottes Hilfe verdienen den Himmel. Da sind das 70, 80 Jahre. Manche haben sich das den Himmel schon auf Erde machen wollen. Aber manche haben gesagt, nein, die 70, 80, 90 Jahre vergehen. Und was dann? Manche machen sich Sorgen und arbeiten, 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 um mehr und mehr und mehr zu haben. Verlieren sogar ihre Gesundheit. Ja, und was? Was nimmt der Mensch in die andere Welt? Nichts. Ein Hemd, Totenhemd nimmt er da. Um das, was er gestapelt hat, um das werden sie die Nachkommen streiten. Weil du dort in die andere Welt nimmst nichts mit dir von dem Materiellen. Aber du nimmst mit dir das Gute und das Böse, das nicht zerstörbar ist. Die Liebe, die du den Menschen gibst, die kann man nicht zerstören. Die ist nicht materiell. Sie hat einen geistigen Wert. Also alle deine guten Werke, Werken werden mit dir in die andere Wirklichkeit übergehen. Vielleicht hast du ein Haus, vielleicht hast du ein gutes Konto. Kannst du das mitnehmen? Nein, schwingt nicht mit. Die Fastenzeit ist die Zeit, wo man umkehren soll. Tut Buße. Tut Buße. Wir fasten. Und so wie ich gesagt habe, die Leute meinen, aha, ich muss jetzt, darf ich nicht essen. Ja, das ist das Physische. Das ist das materielle Fasten. Ich darf kein Fleisch essen. Ich kann, darf kein Käse, keine Milch und so weiter. Ja, das kann man alles einhalten. Das haben auch die Juden getan. Aber es gibt auch seelisches Fasten. Das bedeutet Kampf mit sich selbst. Kampf mit seinen Leidenschaften. Sich selbst zu bekämpfen. Es ist leicht, einen anderen zu bekämpfen. Aber sehr schwer, sich selbst zu bekämpfen. Tja, versuch in dieser Fastenzeit zumindest anders zu leben. Sag, ich werde auf meinen Mund aufpassen. Ich werde den anderen nicht kritisieren. Ich werde den Kranken besuchen. weil wir haben viele Kranken. Ich werde zu meiner Frau oder zu meinem Mann gut sein. Ich werde auf die Knie gehen und beten vor jedem Schlafen gehen. Auch damit mein Kind es sieht. Meine Mama und mein Papa beten. Wir können in dieser Zeit vieles, vieles machen. Meine Lieben, selbst sich zu bekämpfen, selbst sich zu beherrschen, das ist sehr schwer. Aber das ist die Zeit der Fasten, des Fastens. Ich habe hier eine Predigt vorbereitet und jetzt gehe ich davon ganz ab. Seht ihr, wir sollen fasten. Das bedeutet, dies und jenes nicht essen. Wir sollen unseren Körper unter Kontrolle halten. Wir sollen unsere Sinnlichkeit und Leidenschaft dadurch auch unter Kontrolle zu bekommen. Und dadurch sollen wir das Gute, was in uns ist, frei zu machen. Das bedeutet, das Schlechte unterdrücken und das Gute aufzugeben. Deswegen unsere Kirchenväter, die großen Heiligen, die gingen in der Wüste, die haben gefastet. Warum? Weil sie solche Leute waren wie wir. Und sie sagen, sagt, diesen Körper, den muss ich unter Kontrolle halten. Deswegen haben sie sehr selten gegessen. Dann haben sie auch selten getrunken. Sie wollten ihren Geist stark machen. Sie sind für uns Vorbilder. Und nicht nur die Heiligen. Wisst ihr, in Griechenland, in dem 4. Jahrhundert, vor der Geburt Christi, da lebte ein Mann, der hieß Sokrates. Ja, dieser Sokrates war ein Philosoph. Und wisst ihr, er war anerkannt. Er hatte viele Schüler. Aber in seinem privaten Leben hat er vieles zu leiden gehabt. Er hatte eine Frau, die hieß Xanthippa. Und die hat ihm das Leben schwer gemacht. Sokrates hat ein Prinzip gehabt. Ich nehme für meine Lehre kein Geld von den Schülern. Weil es die Pflicht des Staates ist, die Lehre zu bezahlen. Und da er so ein Prinzip hatte, hatte er kein Geld gehabt. Aber er hatte eine Frau und die Frau musste die Familie erhalten. Was sollte die Frau mit so einem Mann machen, der kein Geld nach Hause brachte und leben musste man? Und eines Tages war es der Frau zu viel. Sie nahm einen Eimer mit Aufwaschwasser und goss über Sokrates, der am Tisch stand. Und Sokrates hat kein Wort gesagt. Aber er hat nachgedacht. Warum ist die Frau so? Warum hat sie das getan? Und er ist dazu gekommen, dass jede Aktion verursacht eine Gegenreaktion. Also musste er irgendwas getan haben, dass die Frau das getan hat. Und das war das, dass der Mann kein Geld nach Hause brachte. Und da hat er gesagt, in der Natur ist es ähnlich so. Wenn du siehst, es blitzt und es donnert, dann weißt du und erwartest du, dass es bald regnen wird. Und so war es auch mit ihm. Ja, es hat gedonnert. Es hat gedonnert und die Frau hat gedonnert jeden Tag. Und nach dem Donner kam das Wasser aus dem Eimer. Und deswegen, meine Lieben, wenn in eurer Ehe oder auch in diesem Kollegenkreis irgendwas nicht in Ordnung ist, sollt ihr euch Gedanken machen. Warum ist es so oder und nicht anders? Habe ich vielleicht dazu etwas beigetragen, dass mein Mann mich nicht liebt? Oder dass meine Frau fängt an zu trinken? Hast du da etwas nicht beigetragen dazu? Nach dem Prinzip, ne? Jede Aktion verursacht eine Gegenreaktion. Du sollst in sich reingehen und dich prüfen, vor allem in der Fastenzeit. Bin ich nicht dort schuldig, dass meine Frau zu früh gestorben ist? Bin ich nicht schuldig, dass die Kinder so schnell das Elternhaus verlassen haben? Und so weiter und so fort. Hast du dich jemals selbst kritisiert und hast gesagt, verflixt, was für ein Schwein bin ich? Hast du das gesagt? Aber auf den anderen, oh ja, der ist so und so. Und deswegen, meine Lieben, wir alle haben wirklich, wir haben alle Fehler. Sogar heilige Petrus und Paulus, die haben sich auch gestritten. Und zwar, ich kann euch sagen kurz, damit ich ende. Paulus war der am höchst ausgebildete Mensch. Und dieser Paulus ging nach Antiochia. Schade, dass heute keine Antiochianer sind. Und hat die Heiden, ja, Antioch, das ist Armenien, ne? Ah, siehst du, aber die ist nicht hier.
Nein,
siehst du, dann habe ich sie nicht hier. Also, der heilige Paulus hat in Antiochia viele Heiden zum Christentum gebracht. Ja? Und dann kam heilige Petrus. Der wurde der erste Bischof von Antiochia. Und es hat ihm einiges nicht gefallen. Und zwar, dass der heilige Paulus hat die Heiden getauft, ohne sie zu beschneiden. Weil bei den Juden war das Gesetz, die Jungen wurden beschnitten. Ne? Und dann kam es da. Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus im Jahr 51. Das war die erste Synode, wo die Apostel zusammenkamen und da hat Petrus ihm Vorwürfe gemacht. Wie kannst du jemanden taufen und Christ zu machen, ohne ihn nicht zu beschneiden? Das ist doch das Gesetz Mose. Und Paulus hat gesagt, alle sind Kinder Gottes, auch nicht die Juden. Und das ist nicht das Allerwichtigste. Alle das Allerwichtigste ist, dass sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind. Und wie hier Petrus bat um Verzeihung den Heiligen Paulus. Und seitdem haben sie sich nicht mehr gestritten. Sie waren Menschen und haben das gleiche Blut und den gleichen Leib wie wir. Und sie haben zu kämpfen auch. Und trotzdem, einer den anderen hat verziehen. Ich könnte ja viele sagen. Eine Jüdin. Ich habe das schon aber gesagt. Die hatte ihre ganze Familie verloren. Im KZ-Lager. Sie blieb alleine am Leben. Und sie hat gesagt, ich habe den Deutschen verziehen. Und der Grund, warum? Weil mein Hass, den ich zu den Deutschen hatte und pflegen würde, würde mich selbst kaputt machen. Es gibt nur einen Weg, Weg der Verzeihung. Wie leicht ist es einem Menschen leicht, wenn er bereut in der Fastenzeit, in der Beichte. Er hat alles gesagt und es fiel ihm so schwer. Aber wie fühlt er sich dann, wann er alles das gesagt hat und bereut hat? Wie leicht ist es ihm? Und wie schwer ist es einem Menschen zu leben mit Hass? Wie unglücklich dieser Mensch ist. Deswegen, meine Lieben, dieser Sonntag heißt auch Sonntag der Verzeihung. Dieser Pult wird mit dem Evangelium und mit dem Kreuz stehen hier. Ihr werdet eine den anderen bitten um Verzeihung, die Hand ausstrecken und sagen, Schwester, wenn es deine Frau ist, wenn ich etwas Böses getan habe, Gedanken auch, verzeih mir. Jeder. Und dann kommt er zu dem Priester und der Priester wird auch euch alle bitten um Verzeihung. Gegenseitig. Und das, dass ihr ernst meint, dann geht ihr an den Pult, küsst das Evangelium, bekreuzigt euch und küsst das Kreuz. Weil das ist nicht nur ein Ritus. Es soll Wirklichkeit, es soll uns tief bewegen und wir sollen mit einem anderen Geist, wir wollen einen anderen Geist in sich nehmen, in uns nehmen, den Geist Gottes. Und wenn wir den Geist Gottes in uns nehmen, wird es uns leichter, wird es uns leichter. Und deswegen bitte ich euch, ich bitte euch auch um Verzeihung, weil manchmal bin ich auch, ich bin nur ein Mensch. Und ich muss mich hier zusammenreißen. Ich habe manchmal vielleicht über einen oder den anderen unbewusst etwas Schlechtes gesagt, weil die Zunge, die läuft, die geht so wie die Mühle. Deswegen bitte ich euch alle um Verzeihung. Ich verzeihe euch auch, wenn da was gebrochen würde, gerecht oder nicht gerecht. Weil wir sind nur Sünder. Wir sind Sünder und bitten Gott, den allmächtigen Vater, um Verzeihung. Amen.